Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Wart ihr schon mal bei eurem Prof zu Hause, fragt Hans-Jürgen Bartsch. Ich habe in meinem Leben schon einige interviewt. Oft legten sie, wenn ich fürs Fernsehen unterwegs war, großen Wert darauf, sie vor ihrer Bücherwand zu filmen, wenn sie ein Statement abgeben sollten und auch wollten. Bücher als Wandschmuck. Und in 50 Jahren? Lassen die Wissenschaftler sich dann vor hunderten E-Books filmen? Schwer vorstellbar. Eine höchst subjektive Betrachtung im Hörsaal.
Was ist überhaupt das Buch? Wir öffnen es erstmal, wir blättern uns langsam voran, wir legen ein Lesezeichen ein. Sie verstauben in den Regalen unserer Eltern. Bei Umzügen packen wir sie in Transportkisten, für die sie immer zu schwer sind. Die Eselsohren, Weinflecken, zerquetschten Mücken. Ja, wir werden angeblich immer weniger, die Leserinnen, also müssen wir zusammenhalten. Das Buch stirbt ja vielleicht aus.
Und was ist heute aus diesem Ding geworden, mit dem wir von Kindheit an aufgewachsen sind? Ihr wisst es schon, Texte existieren mittlerweile auf einer Vielzahl anderer Trägermedien als nur auf Papier. Doch Hilfe, wo sind die Kaffeeflecken, die Eselsohren in meinem E-Book? Wo der herausrieselnde Sand, der mich an meinen ersten Urlaub mit der Liebe meines Lebens erinnert. Ja, ich weiß sogar, wo in meinem Schulbuch im Geschichte-Leistungskurs das Bild layoutet war, auf dem der Lotse Bismarck von Bord geht. Nee, Leute, das ist alles weg, wenn ihr kein analoges Buch mehr lest. Ja, die Zahl der Buchleser geht seit Jahren zurück. Auch jetzt, wenn schon bald auf der Frankfurter Buchmesse wieder das hohe Lied darauf angestimmt wird. Gedanken zu dem Buchding, wie die Vortragende ihren Titel verfasst hat, hören wir jetzt von Annette Pehnt. Annette Pehnt ist nicht nur Schriftstellerin, sondern auch Professorin für kreatives Schreiben und Kulturjournalismus an der Universität Hildesheim. Ganz einfache Frage, ein Buch. Was ist das?
Ich habe den Titel eigentlich angekündigt mit das Buchding, lies doch mal was Schönes. Aber ich habe dann beim Schreiben gemerkt, dass mich das Lesen in diesem Fall gar nicht so sehr interessiert wie das Ding, also das Buch als Objekt. Und darum wird es auch heute Abend gehen. Ich gehöre noch zu der Generation von Autorinnen, die ihre ersten Romanmanuskripte auf dem Tintenstrahldrucker ausgedruckt, die Papierstapel in einen Briefumschlag gepackt, den Briefumschlag an den Verlag geschickt und dann gewartet haben, bis der Lektor anrief. Es gab damals auch, als ich angefangen habe, noch kaum Lektorinnen. Der mich dann einlud nach München, wo mein Verlag sitzt, um in einer zweitägigen Lektoratssitzung den Text zu überarbeiten, bevor er dann in die Herstellung ging, in den Druck und so weiter. Ich sage das nicht, um diese sehr langsamen Prozesse zu verklären. Das war mühsam, kleinteilig, zeitaufwendig und teuer. Auch wenn die Face-to-Face-Arbeit zwei Sprachbesessene mit Stiften in der Hand und über ein paar Seiten Papier gebeugt etwas sehr Beglückendes und im Nachhinein auch Anrührendes hatte. Und die damit nostalgisch eine Kulturtechnik zelebriert, die vor 570 Jahren einen kommunikationstechnischen Epochenwandel einleitete. Ich schicke diese Bemerkung nur voraus, um Sie ein bisschen einzustimmen und um mich auch zeitlich und thematisch ein wenig einzuordnen in diese Vorlesungsreihe. Was den Bereich angeht, mit dem ich zu tun habe, die Bücher, die Buchwelt, die Diagnosen in den Feuilletons und in den populären Stellungnahmen dazu schwanken zwischen der euphorischen Feier der barrierefreien, mobilen und fluiden Möglichkeiten der Digitalität einerseits und dem Abgesang auf die Schriftkultur und der Frühpensionierung des Bildungsbürgertums andererseits. Aber die Befunde von BuchwissenschaftlerInnen, Leseforscherinnen und DidaktikerInnen machen es uns nicht so einfach. Auch in Zeiten des E-Books, des Self-Publishing, der digitalen Plattformen, des Mobile, Social und Speed-Reading wird nach wie vor gelesen. Es wird sogar mehr gelesen als jemals zuvor. Die Gleichzeitigkeit verschiedener medialer Trägersysteme ermöglicht es, uns zwischen ganz unterschiedlichen Leseszenen und wechselnden medialen Settings hin und her zu bewegen. Aktiv zu entscheiden, wann und wie wir was lesen wollen und welche Art von Anschlusskommunikation wir wählen. Oder, wie es eine Studierende neulich ausdrückte, Ist doch alles gut. Ich bin am Laptop, dann klappe ich den zu und lese mein Buch. Wo ist das Problem? Ich möchte hier einhaken und glaube, dass es so einfach nicht ist. Dabei möchte ich meinen Blick weniger auf die Leseaktivität lenken, deswegen auch der andere, der kürzere Titel, und mehr auf das Objekt, in dem und mit dem wir nach wie vor lesen. Es ist zugleich das Objekt meiner Begierde, das Ding, das ich schreibe, das ich lese, das ich selbst drucke, also ich drucke keine Bücher, sondern Seiten, aber das dauert auch lang genug, und das ich sammle. Was ist dieses Buchding? Was hat es mit Konsum zu tun und wie verändert sich sein Status und seine Erscheinungsform im digitalen Wandel? Und ich sage Ihnen gleich vorweg meine These. Meine These ist, dass das Buch das ideale Konsumobjekt des kulturellen Kapitalismus ist. Und im Folgenden werde ich versuchen, diese These ein bisschen zu entfalten. Wenn wir mal als Gesetz nehmen, dass wir uns über Konsum gesellschaftlich platzieren und als Subjekte konturieren, was leistet denn dann das Buch als Ding? Es ist perfekt. Wir können eigentlich gar nicht darauf verzichten. Und zwar nicht als Leserinnen, denn lesen können wir inzwischen auch anders, sondern als Konsumentinnen, und zwar in mehrfacher Hinsicht. Was ist überhaupt das Buch? Dieses seltsame Ding, das so mit dem Hintergrund unserer Lebens-, Lese- und Bildungsbiografien verschmolzen ist, dass wir uns schwer damit tun, es herauszulösen und als Ding zu begreifen. Eigentlich ist es ja nur ein Stapel kleinformatiges Papier, geleimt oder gebunden, mehr oder weniger eng bedruckt mit mehr oder weniger schwarzer Farbe. Eine Bleiwüste. Ein Schinken aus Papier. Ein Text gerahmt von Paratexten, die diesen Text erst zum Buch machen. Paratexte, das bedeutet laut Jeanette die textliche Umgebung, die den Kerntext einbetten und kontextualisieren, also Umschlag, Klappentext, Autorname und Titel, Impressum, aber auch flankierende Waschzettel, Werbungen oder Vorankündigungen des Verlags. Es ist so wie ein textliches Umfeld für das eigentliche Buch. All diese Texte befinden sich in einem physischen Zusammenhang, in dem sie durch einen Einband aus Pappe zusammengehalten werden. Wir hinterfragen die Logik und das Design des Buches nicht, weil es seit der Erfindung der Kodizes in seiner Form gesetzt ist. Spätestens seit der Ablösung der Schriftrolle durch den Kodex liegt diese Form vor, die wir nicht mehr anders denken können. Die Organisation eines zu archivierenden Textes auf aufeinanderfolgenden, gefalteten, gefalzten und zusammengenähten oder gebundenen Seiten. Geändert hat sich bis zum digitalen Wandel eigentlich nur der Beschreibstoff. Auf Papyrus folgte, wie Sie natürlich wissen, das Pergament. Also Pergament, das ist ja Tierhaut, ungegerbte, leicht behandelte Tierhaut, meistens vom Kalb, aber von Ziegen und Schafen gibt es das auch. Die musste man relativ aufwendig behandeln, um darauf schreiben zu können. Man legte die Tierhaut in Kalklösung, dann musste man Haare abmachen, Fleischreste abschaben, anschließend die Haut zum Trocknen aufspannen, glätten und auch noch weißen. Also sehr aufwendige Prozedur. Natürlich auch von daher sehr teuer, weil man ganze Viehherden halten musste, um Bücher zu produzieren. Ja, Pergament wurde dann in der frühen Neuzeit schließlich abgelöst von Papier. Aber die Form des Gegenstandes und die damit verbundene Handhabung ist von einer wirklich, finde ich, unglaublichen zeitlichen Kontinuität. Kein Wunder, dass nur mal am Rande bei der Schnelligkeit des digitalen Wandels zu manchen etwas langsamer und langfristiger denkenden Zeitgenossinnen etwas schwindelig wird. Was wir mit diesem Ding zu tun haben, also Umgang und Handhabung, lernen wir seit Anbruch der Gutenberg-Ära, also seitdem Bücher auch außerhalb von Klöstern, höfischen Bildungsinstitutionen und Schreibstuben für ein breiteres Publikum zugänglich wurden. Und spätestens seit es das individuelle Leiselesen gibt, das stille Viellesen, seitdem also unsere Gesellschaft eine Lesende geworden ist. Denn unmittelbar mit dem Objekt verbunden ist der Akt des Lesens. Auf den zahlreichen Abbildungen, auf die die Buchgeschichte zurückgreifen kann, sieht man seit dem 19. Jahrhundert Lesende in intimen Leseszenen, die uns viel über die Soziologie des Lesens verraten. Aber vor allem sieht man die ideale Beziehung zwischen einem Ding und einer auf dieses Ding bezogenen Aktivität. Man sieht ein Ding, das für eine Form des aktiven Konsums steht, die der Mittelpunkt unserer Wissenskulturen, die Kernaktivität unserer Gelehrsamkeit wurde und immer noch ist. Studieren heißt vielleicht immer noch Bücher wälzen, lernen heißt lesen. Und auch wenn sich dieses Lesen auf unterschiedlichen Trägermedien abspielt, gilt es immer noch und mehr denn je als Kernkompetenz, als Schlüssel zum Expertentum, ja zur Teilhabe an unserer Informationsgesellschaft. Das stille Lesen ist uns nicht angeboren. Wir müssen es lernen und üben. Und zwar nicht nur das Lesen als Kulturtechnik, sondern auch den körperlich-physischen Umgang mit dem Objekt. Das ist ja eigentlich nicht selbstverständlich. Wir öffnen es erstmal, wir blättern uns langsam voran. Also wir schlagen überhaupt erstmal Seite um Seite um. Wir wissen auch, dass die Geschichte nicht gleich auf der ersten Seite losgeht, sondern der kommt erstmal ja Titel und so weiter, sondern meistens ungefähr auf der Seite 7. Und dann beginnt der eigentlich zu lesende Text. Kleine Kinder imitieren, lange bevor sie ins lesefähige Alter kommen, diese Geste, insofern sie im familiären Umfeld Kontakt zu Büchern haben und inszenieren sich als Lesende. Dass sie heutzutage genauso das Wischen über den Bildschirm imitieren, ist selbstverständlich und nicht von vornherein hirnschädigend. Wenn wir pausieren, lassen wir das Buch sinken. Bei längeren Leseunterbrechungen schieben wir einen Finger zwischen die Seiten oder legen ein Lesezeichen ein. Sogenannte schöne Bücher sind mit Lesebändchen ausgestattet. Das ist also eigentlich eine ganze Choreografie, die wir da lernen und selbstverständlich beherrschen. Es ist also einiges an Wissen vorausgesetzt, damit wir ein Buch so handhaben, wie es der kulturellen Tradition entspricht. Bücher wie das Kaputtmachbuch für Kinder spielen mit diesen Traditionen, indem sie dazu aufrufen, die selbstverständlichen Rituale des Lesens in ihr Gegenteil zu verkehren und den Status, den das Buch als verehrtes oder zumindest respektiertes kulturelles Objekt immer noch hat, zu ignorieren. Wenn man Kindern dieses Buch schenkt, also auch Kindern, die vielleicht mit Büchern noch nicht so viel Kontakt hatten, sind die vollkommen irritiert. Man soll aus diesem Buch zum Beispiel Seiten ausreißen und daraus Schiffchen falten oder Seiten verbrennen oder so. Und Kinder wollen das eigentlich nicht richtig machen. Die Idee ist ja, dass diese Destruktion gerade Freude macht, aber es gibt eine Hemmung, so etwas einem Buch anzutun. Diese Bücher funktionieren überhaupt nur deswegen, weil die Leserituale und Handhabungen des Objektes immer noch etabliert sind. So weit, so gut. Diese Dinghaftigkeit des Buches halten wir uns selten vor Augen, weil das Buch für uns gesetzt ist. Als alphabetisierte, weiße MitteleuropäerInnen der Spätmoderne und als Angehörige einer akademischen Institution können wir nicht anders, als von Büchern umgeben zu sein. Für viele von uns, vielleicht mal ausgenommen, passionierte Bibliophile mit ausgeprägten Leidenschaften für Papier und Druckfarbe, ausgenommen auch HerstellerInnen, LayouterInnen, BuchwissenschaftlerInnen. Also für alle anderen ist das Buch, auch wenn wir es nicht lesen werden, fast immer noch so selbstverständlich wie Luft oder Möbel. Bücher sind eben da. Sie verstauben in den Regalen unserer Eltern. Bei Umzügen packen wir sie in Transportkisten, für die sie immer zu schwer sind, sodass der Pappboden durchbricht. Sie werden neu angeordnet im frisch montierten Billigregal in Studierendenzimmern. Sie sind der Wandschmuck der professoralen Wissenstempel. Gelegentlich sortieren wir sie aus. Wegwerfen ist immer noch schmerzlich. Ins Altpapier wollen wir sie nicht geben. Also finden wir sie in den sich einbürgernden Mini-Flohmärkten, den zu verschenkten Kisten vor Hauseingängen, den Büchertauschbörsen, in Telefonzellen und öffentlichen Regalen. Auch wenn sie lästig sind, diese Bücher, im Bett schlecht zu halten, unbeleuchtet, für Ältere mit nachlassender Sehkraft kaum zu entziffern, gehören sie immer noch innerhalb der sozialen Schicht, zu der viele von uns in diesem Saal zumindest einen Bezug haben, in unsere Wohn- und Lebensräume. Aber warum umgeben wir uns überhaupt noch mit ihnen? Wofür stehen sie? Umwelt aus Büchern. Bücher sind die Folie, das Material und die Dekoration unserer bürgerlichen Bildungskarriere. Bücher sind Teil unseres Habitus. Und selbst wenn wir unsere wissenschaftlichen Texte inzwischen auf Open-Access-Plattformen als Dateien lesen und unsere literarischen Texte bei Wattpad einstellen, wird es kaum ein Arbeitszimmer ohne ein mehr oder weniger ansehnliches Bücherregal geben. Zumindest der Kolleginnen und Kollegen meiner Generation. Aber vermutlich auch immer noch der Studierenden. Dass ich dabei von einem relativ geschlossenen Soziotop spreche, das in vieler Hinsicht ökonomisch, sozial, nur über Abgrenzungen und Verteidigungen seiner Privilegien sich aufrechterhalten lässt, möchte ich schon erwähnen. Über Bücher zu reden ist ein Luxus. Ich zitiere den Medienkulturhistoriker Heiko Christians. Er sagt, eine zentrale Voraussetzung für Bildung war eine Umwelt aus Büchern. Der stete Ausbau einer Infrastruktur für Bücher. Die Rede ist von Endlospapier aus Holzbrei, von Seminarbibliotheken oder Verlagsvierteln in den Großstädten, wie das Leipziger Grafische Viertel, mit den Verlagshäusern von Meyer, Brockhaus oder Reklam samt Druckereien, von altsprachlichen Gymnasien oder auch nur von massigen Schreibtischen und großflächigen Bücherregalen bzw. Lesesesseln, Leselampen und Ablagen. Man beachte, Christians formuliert seine Beobachtungen in der Vergangenheit. Das heißt auch, dass diejenigen, die sich in einer Umwelt aus Büchern, also aus analog gedruckten Buchdingen, bewegen, an eine bereits vergangene oder vergehende mediale Ausstattung anschließen. Begriffe dafür sind Ära, Galaxie, also eine Ära geht zu Ende. Zu der ganz konkret auch Architekturen, Räume und Möbelstücke gehören. Eine ganze Sphäre, eine ausgestattete Buchsphäre, in der sie sich entweder noch beheimatet sehen oder die sie nostalgisch zitieren. Eine bildungselitäre Kulisse, auf die wir noch nicht verzichten wollen. Damit ermöglichen Bücher uns, so wie andere Gegenstände auch, die Verortung in einer Welt der Gelehrsamkeit, der akademischen Selbstvergewisserung, des kanonisierten Wissens, architektonisch gerahmt und inszeniert in Bibliotheken. Besonders interessant ist der spielerische, zitierende Umgang mit Bücherumgebungen in zeitgenössischen Wohn- und Designkonzepten. Für den monochromen Wohnraum auf der Höhe der innenarchitektonischen Minimalismuskonzepte schlagen die entsprechenden Magazine das Prinzip des Backward Book vor. Bücher sollen also schon noch vorhanden sein, aber die bunte Vielfalt ihrer Rücken, die natürlich zugleich den Überblick und die Auswahl in der Bibliothek ermöglicht, passt nicht in die erlesenen gedeckten Farbschemata. Also stehen sie umgedreht im Regal. Man blickt auf den Seitenschnitt und das bleibt bei einer einheitlichen Farbgebung zwischen Weiß und Creme. Das Buch als Sammlerobjekt. Eine ganz andere Hypothese entwickeln die Soziologen Boltanski und Esquer in ihrer Analyse Bereicherung, eine Kritik der Ware. Sie beschreiben die tiefgreifenden Transformationen, die unsere Gesellschaft durchläuft, seit ungefähr den 60er Jahren, als eine Geschichte der Deindustrialisierung. Die Massenproduktion industriell gefertigter Güter ist nicht mehr, sagen sie, das hauptsächliche Mittel der Gewinnmaximierung. Es entsteht, zumindest in den westeuropäischen Ländern, sie beziehen sich da vor allem auf Frankreich, aus vielen verschiedenen Gründen eine neue Form der Ökonomie, die sie Bereicherungsökonomie nennen. Darunter verstehen sie Vermarktungsformen, die nicht auf den Nützlichkeitswert der Dinge setzen, sondern Produkte stark machen, die narrativ angereichert sind. Sie beziehen sich dabei vor allem auf hochwertige Konsumgüter, also Produkte der Luxusindustrie, Wein, Uhren, Kunst, Autos, aber auch Erlebnisformen wie der gehobene Tourismus oder das gehobene Kulturevent. Unter narrativer Anreicherung verstehen Sie, dass ein Ding nicht über seine Dinglichkeit beworben, begehrt und gekauft wird, also über seine Funktionen zum Beispiel, über sein Material, sondern über eine Geschichte, die ihm zugeschrieben wird. So unterscheidet sich das Ding von anderen seriell gefertigten Produkten. Es wird zum Einzelstück. Es geht also um die Produktion von Differenzen. Oft handelt es sich bei diesen narrativ angereicherten Produkten um Dinge, die schon vorhanden sind. Also zum Beispiel im Fall von Antiquitäten um einen alten Teller. Dieser Teller wird zum Beispiel in einer alten Scheune gefunden, gereinigt und renoviert. Und das ist dann schon Teil der Wertsteigerung, denn dieses Ding ist auserwählt worden. Es erhält einen neuen Status. Es wird zur Rarität. Wenn nur noch eine Erzählung um dieses Ding geworben wird, die historische oder regionale Bezüge herstellt, also wann es zum Beispiel produziert worden ist, was es für einen geschichtlichen Hintergrund dafür gibt oder einen regionalen, dann sprechen die Autoren von einer narrativen Präsentation, die eine enorme und wirtschaftlich sehr relevante Aufwertung mit sich bringt. Auf Bücher gehen die beiden nur am Rande ein. Dabei ist das Buch eigentlich auf ideale Weise ja bereits angereichert. Allein schon durch die Altehrwürdigkeit seiner Kulturgeschichte ist es geadelt als Bewahrens- und Sammelswert. Buchsammler erwerben die Gegenstände ihres Begehrens selten, um sie dann auch zu lesen. Wie andere Sammler sammeln sie, um ihre Sammlung anzureichern. Der Sammler, die Sammlerin, akkumuliert Dinge, die nicht benutzt, aber aus verschiedenen Gründen wertgeschätzt werden. Eine Sammlung ist eine komplexe Form der Warenorganisation. Nicht für den Gebrauch gedacht, sondern um ihrer selbst willen aufrechterhalten und vor allem auch ganz wichtig für Sammler, niemals abgeschlossen. Die ideelle Totalität, die dem Sammler vorschwebt, wird er niemals erreichen. Boltanski entwickelt eine Typologie der Warenformen, in der der Sammlerform, also er hat so verschiedene Kategorien, und der Sammlerform fällt da eine zentrale Rolle zu. Das Buch, würde ich jetzt behaupten, wird durch seine Geschichtlichkeit, seine Materialität und auch durch die Institutionalisierung der Sammeltätigkeit, Bibliotheken zum Beispiel, zum idealen Sammlerobjekt. Erhöht wird sein Wert erst recht durch die relativ neuen Narrative von Verlust und Geheimnis. Denn um das Buch herum, das doch selbst uns Geschichten erzählt, sind neue Geschichten entstanden. Denn das Buch stirbt ja vielleicht aus. Gerade weil es vielleicht ausstirbt, wird es zum Fetisch, der uns in kultischer Verehrung eint. Wir gehören zu den Letzten. Wir tun etwas Wertvolles, etwas Sonderbares. Etwas inzwischen schon ein wenig abseits des Mainstream. Wir tun etwas Vergangenes und konstituieren uns damit in der Gegenwart. Als BläserInnen, als Belesene, als Liebhaber einer bedrohten Gattung. In Deutschland stagniert der Umsatz der Buchbranche bei ungefähr 9 Milliarden Euro, was immer noch ziemlich viel ist, obwohl pro Jahr ca. 70.000 neue Titel erscheinen. Über diese Studie haben wir auch in unserer Ringvorlesung Lesen im digitalen Wandel immer wieder gesprochen. Das ist ein wichtiger Referenzpunkt im Augenblick. Und sie besagt im Grunde vor allem, dass in den letzten Jahren offenbar ungefähr 6 Millionen LeserInnen oder zumindest KäuferInnen weggebrochen sind. Und zwar in einer bestimmten Altersgruppe, also die Generation der über 60-Jährigen kauft immer noch lustig ihre Bücher, aber anscheinend besonders bei den 30- bis 50-Jährigen ist der Buchkauf zurückgegangen, ungefähr um 37%, das ist schon ziemlich viel. Dennoch wäre es zu einfach, den digitalen Wandel und das langsame angebliche Sterben des Buches zusammenzudenken, so wie es in vielen apokalyptischen Kommentaren und Abgesängen immer wieder zu hören ist. Immer noch trifft sich alljährlich auf der Frankfurter Buchmesse ein Fachpublikum in Hunderttausendschaften. Immer noch gibt es auf eben dieser Messe die Sparte Das schönste Buch mit ausgesuchten Exemplaren der Buchkunst, handwerklich liebevoll hergestellten Einzelstücken, Künstlerbüchern. Gibt es also ein brennendes Interesse an der Materialität des Buches, an Gewicht, Holzhaltigkeit und Schnitt des Papiers, an Layout, Typografie, an Einband und Illustration. Also, das Buchding wird gemacht, gekauft und beworben, auch wenn es 6 Millionen KäuferInnen ungefähr weniger gibt. Und gerade das schöne Buch, das sorgfältig gestaltete Buchobjekt und das Buch als Rarität, die vergriffene Erstausgabe, der Band aus der Bibliothek des Schriftstellers, erzeugt die Begehrlichkeiten des Sammlers. Nur das Buch in seiner Dinglichkeit kann als Sammlerform funktionieren. Ein Datenstrom oder ein Zeichenfluss auf einem Bildschirm kann es nicht. Dafür braucht es die Sichtbar-, Spürbar- und Riechbarkeit des Materials, seine Abnutzung, seine eingeschriebene Zeitlichkeit und Geschichtlichkeit. Ja, wir werden angeblich, so die Satzraum erzählte Verlustgeschichte, immer weniger, die Leser und Leserinnen, die letzten Leserinnen. Also müssen wir zusammenhalten. Aber in diesem Zusammenhang wirkt auch noch ein weiteres Narrativ, das die Möglichkeiten der neuen Medialität und die Dinglichkeit des analogen Buches zusammenbringt. Bücher ermöglichen uns, in eine neue Sphäre der Geselligkeit einzutreten. Die neue Bibliothek von Katar. Es ist nicht der einzige Neubau, vergleichbar in seiner Strahlkraft, wurde ja auch viel besprochen und diskutiert, mit den großen spektakulären Museumsbauten in den letzten 20 Jahren, also vielleicht zum Beispiel Bilbao oder Dundee in Schottland, die auf ähnliche Weise Kunst neu und öffentlich inszenieren, städtebaulich sichtbar machen und zugleich auf einen auch touristisch nutzbaren und kommerziell verwertbaren Erlebnischarakter kultureller Güter abheben. Die neuen Bibliotheken reihen sich da ein. Die alten öffentlichen Bibliotheken, also wenn man hier an unsere Stadtbibliotheken oder Stadtteilbibliotheken denkt, die es immer noch mehr als genug gibt zum Glück, die, aber man kann schon in der Vergangenheit sagen, die waren eng, sie waren unterfinanziert, dicht bestückt, sehr streng reguliert und spartanisch konzipiert. Man lieh Bücher aus und nichts anderes. Und sobald die Ausleihe abgeschlossen war, ging man schleunigst nach Hause. Die Stadtteilbibliotheken werden jetzt oft umgebaut, vielleicht haben Sie das auch schon beobachtet. Man muss also nicht die glitzernden Neubauten besuchen, sondern man sieht es auch an den Renovierungsmaßnahmen und Veränderungen der klassischen Stadtbibliotheken. Sie werden jetzt nach und nach transformiert zu Orten, die zum Verweilen auffordern, die zur Geselligkeit einladen. Sie heißen jetzt auch anders, sie werden jetzt umbenannt, heißen jetzt zum Beispiel Mediatheken oder Media Lounges. Sie konzipieren Veranstaltungen und Gesprächskreise. Sie wollen, Zitat der sehr kleinen Mediathek Schramberg, sie wollen ein Ort des Erlebens und der Anregung sein. Sie wollen, sagt die ETH Zürich, die Bibliothek da, sie wollen fit für die Zukunft sein. Und zugleich wollen sie aber auch sein, das ist ein Zitat der Mayerschen Buchhandlung, dieser riesigen Buchhandelskette, die gerade mit Thalia fusioniert hat, sie wollen auch analoge Rückzugsorte sein, an denen man in Geschichten eintauchen kann. Der Buchwissenschaftler Michael Knoche bezeichnet Bibliotheken als, Zitat, öffentliche Orte des Denkens, als Beziehungsstifter zwischen Menschen und Publikationen, Publikationen und Publikationen und Menschen und Menschen. Also er sagt auch nicht mehr einfach Bücher, er sagt Publikationen im weitesten Sinne. Digitale Medien stehen hier, und das ist in Katar sicherlich auch so, ich hatte noch nicht das Vergnügen, dort zu sein, stehen hier genauso zur Verfügung wie analoge Klassiker, Wanderführer oder Krimireihen. Gut ausgeleuchtete Arbeitsplätze ermöglichen genau die Koexistenz der alten und der neuen Medien. Und gelesen wird hier in jeder Form und auf jeglicher Art von Datenträgern. Aber eben längst nicht nur gelesen, sondern auch Kaffee getrunken, gesurft, gechillt und geschrieben. Lesesäle wandeln sich zu Zonen oder Sphären mit gleitendem Übergang zu anderen Zonen, Lounges, Foyers. Und damit wird das Lesen zu einer Lifestyle-Aktivität unter anderem. Entledigt seiner Aura, aber neu aufgestellt als eine attraktive, konkurrenzfähige Form der Freizeitgestaltung. Damit erfüllen Sie das von Andreas Reckwitz beschriebene Bedürfnis, sich durch Kulturerlebnisse als singulär zu begreifen. Nicht die stolze, aber einsame Gelehrsamkeit, wie sie sich in der Pose des stillen, asketischen Bücherwurms abbildet, sondern eine urbane, wohlsituierte Geselligkeit rund um die Aktivitäten des Lesens und Schreibens wird hier inszeniert. Bei der eben schon erwähnten Studie gaben viele der Befragten als Grund, warum sie weniger lesen als früher, Vereinsamung an. Also das Lesen ist ihnen zu einsam. Das Lesen galt früher eben nur dann als gelungen oder ertragreich oder ergiebig, wenn es mit Intensität und Konzentration betrieben wurde. Und Einsamkeit ist in einer Gegenwart, in der immer mehr Menschen über Vereinzelung und Isolation klagen, kein angestrebter Zustand. Warum sollten wir also Objekte kaufen, die uns auf diesen Zustand verpflichten? Die neuen Bibliotheken als Angebote einer sparten- und medienübergreifenden Sozialität sind nur eine Antwort. Es gibt weitere Formen der Vergesellschaftung rund um das Buch, die gemeinsame Leseaktivitäten herausbilden. Social Reading und Lesekreise sind zwei relativ neue Aktivitäten, in denen Menschen Bücher zum Anlass nehmen, um sich auf Plattformen oder in der direkten Begegnung über Literatur auszutauschen. Diese Art der Kommunikation dreht sich weniger um das Buch als um die Leseerfahrung und den Abgleich mit anderen Lesarten, aber auch Lebenserfahrungen, das, was Gundel Mattenklott literarische Geselligkeit nennt. Mittelpunkt zumindest der ungezählten Leseclubs, Buchclubs und Lesegruppen sind aber auch doch immer noch gedruckte Bücher. Gelesen wird natürlich allein, aber dann trifft man sich und findet in diese Form der Geselligkeit. Verlage haben in Zeiten der schwindenden Käuferschaft diese Leserinnen als neue Zielgruppe erkannt. Es gibt Studien dazu inzwischen auch. Wir hatten eine Referentin zu Gast in unserer Ringvorlesung, die das genau anschaut. Und man muss sagen, es sind eigentlich fast ausschließlich weibliche Teilnehmerinnen in diesen Lesekreisen und Buchkreisen. Und die Verlage haken da ein. Manche stellen inzwischen extra Gesprächsmaterial zur Verfügung und pflegen auch die Kommunikation mit diesen Leseclubs, weil sie wissen, dass es eine Klientel ist, die also oft sehr kontinuierlich über Jahre hinweg und regelmäßig gemeinsam liest. Und eben die sich auch vor allem, und da knüpfen wir an das von vorhin an, auch als Leserschaft versteht. Bücher sind da ein Erkennungszeichen, ein Ausweis einer Zugehörigkeit, vielleicht auch ein Gruppenfetisch. Ja, ein weiterer Aspekt, Buch als Lebensarchiv. Jetzt rücken wir ein bisschen in die subjektiven, persönlichen Bedeutungen des Buchobjektes. Auch innerhalb unserer intimen Lebensentwürfe sind Bücher Ausweis einer Zugehörigkeit, würde ich sagen. Und zwar der Zugehörigkeit zur eigenen Biografie, zur eigenen Lesebiografie. Sie sind, so wie andere Dinge auch, mit denen wir uns umgeben, biografische Marker, Platzhalter für erzählbare Episoden, immer verbunden mit gelebter Zeit. Weil Lesen zeitlich und räumlich situiert ist und sich die Lesezeit im Fall von Büchern über eine längere Zeit hin dehnt, assoziieren wir gelesene Bücher, ihren Kauf, ihre Lektüre, das Vorlesen, Zuklappen, die Eselsohren, Weinflecken, zerquetschten Mücken mit bestimmten Augenblicken oder Phasen, die sich auf diese Weise fassen und auch erinnern lassen. Zeitliche und räumliche Verortung in der eigenen Biografie ist eine Konstruktion, die uns gar nicht mehr so selbstverständlich zur Verfügung steht. Wer wir sind, wie wir uns verstehen, woher wir kommen, das sind Koordinaten, derer wir uns immer wieder in neu ansetzenden Selbsterzählungen versichern müssen. Für Erzählungen braucht man Requisiten, archiviertes Material und Zuhörerinnen. Und das ist eine Funktion, die das Buchding, wie allerdings auch andere Dinge, die können das auch, mit denen wir unsere Selbsterzählungen triggern und ausstatten, das Buch kann das erfüllen. Wir verstehen Bücher auch, und gerade wenn wir sie nicht lesen, gerne als Lebensbegleiter, den man nicht weggibt, so wie man den Hund nicht weggibt, nur weil er alt und inkontinent geworden ist. Aber eigentlich sind sie in ihrer Materialität und nur in ihrer Materialität Archive unserer Lebenszeit. Auch diese Funktion können mobile Geräte oder andere Datenträger gar nicht übernehmen. Die Textströme, die wir auf austauschbaren Bildschirmen verarbeiten, sind spurenfrei und unformatiert. In immer wieder neuer Anordnung und Auflösung können wir sie handhaben, aber sie erinnern sich nicht an uns. Buchdinge dahingegen speichern unsere Berührungen, unsere fettigen Fingerabdrücke, den Sand, der zwischen die Seiten gerieselt ist, die gepresste Blume, der romantisch veranlagten Vorbesitzerin, die Verschleißspuren durch Transport und den Moder langer Lagerung. Im eigenen Lesen werden immer auch unzählige gleiche Lesehandlungen mitzitiert, eine Art Mikrochronik des Gelesenhabens. Was weiß ich eigentlich noch von den Romanen, die ich gelesen habe der letzten Jahrzehnte? Vielleicht sind einige Hauptfiguren im Gedächtnis geblieben, einige atmosphärische Bilder, eine Handvoll Titel, ein paar Zitate, Gedankengänge. Was jedoch vor allem bleibt, ist die Erinnerung an eine Leseszene, an die Umgebung, die Geräusche, die Sitzhaltung, die Tages- oder Nachtzeit der Lektüre, gespeichert und bewahrt in diesem ja nicht sehr dauerhaften und doch erstaunlich langlebigen Ding aus Papier. Als intime Objekte, die wir am Körper führen und mit ins Bett nehmen können, speichern Bücher also Spuren, auf die wir ohne sie nicht mehr zurückgreifen könnten. Dingliche Chroniken eines Lebensgefühls, verlässlicher als Schnappschüsse, weil wir nicht darin vorkommen. Nun gelten allerdings diese Gedanken nicht nur für das Buch, sondern wahrscheinlich auch für andere Dinge. Das Buch also als Zitat einer sozialen Herkunft, als narratives Objekt, als Kulisse einer Erlebnissphäre, einer Gruppenerfahrung, als Markierung einer Selbstvergewisserung, das waren all die Punkte, die ich bisher durchdacht habe. Und diese Funktionen könnten vielleicht auch andere Dinge übernehmen, zum Beispiel Kleidungsstücke oder Stifte oder alte Uhren, ein Erbstück, vielleicht sogar auch Autos. Nun sind aber Bücher eben keine Uhren oder Sportwagen. Sie haben eine eigene ästhetische Gestalt, eine eigene Haptik, eine eigene Geschichte der Gestaltung, Herstellung und des Vertriebs. Und das ist der letzte Aspekt, den ich heute Abend thematisieren möchte. Das Buch als ästhetisches Objekt. Unter SchriftstellerInnen gab es schon lange und gibt es auch heute noch Kolleginnen und Kollegen mit einem ausgeprägten sogenannten Buchbewusstsein. Das ist ein Begriff aus den Buchwissenschaften. Auch jüngere Autorinnen mit buchgestalterischer Leidenschaft, wie zum Beispiel Judith Schalansky, bekennen sich sehr ausdrücklich und sehr leidenschaftlich zur Ästhetik des gedruckten Buches. Die Reihe Naturkunden, die Judith Schalansky herausgibt im Verlag Mattes und Seitz, ein großes buchgestalterisches Projekt mit vielen Bänden, die inzwischen erschienen sind. Und sie kuratiert das eben, macht auch teilweise das Layout und hat eigentlich so eine Art Gesamtkonzept vom Layout her entworfen für diese ganze Reihe. Es sind sehr schöne Bücher. Sorgfältiges Layout, bewusste Auswahl von Schriftbild und Papier, hochwertige Einbände und Schutzumschläge. Und das alles sorgt dafür, dass die Materialität des Buches, nicht nur das Gelesene, aber natürlich im Zusammenspiel mit der inhaltlichen Lektüre, ein ästhetisch angereichertes Leseerlebnis verschafft. Und das setzt sich eben zusammen aus diesen verschiedenen Elementen, aus optischer, taktiler Befriedigung und natürlich auch aus der inhaltlichen Auseinandersetzung. Für manche Textgattungen liegen diese Konvergenzen von Gestaltung und Inhalten besonders nahe. Also wenn Sie zum Beispiel denken an so etwas wie Journale, Reisebücher und andere Formen auch des autobiografischen Schreibens, wo man zum Beispiel dann in den Buchkörper Material mit einschließen kann, also Fotos einkleben, Federn, Stadtpläne, Bonbonpapiere, also wo man den dreidimensionalen Buchraum eigentlich nutzen kann als so eine Art kleinen Speicherraum. Geklebt, gerissen, montiert, eingeheftet, übereinandergelegt, eingesteckt, eingeschoben oder gefaltet. Das wären alle möglichen Spielarten. Eine weitere Zuspitzung dieses ästhetisch-gestalterischen Ansatzes erfährt das Buch in der Gattung der Künstlerbücher. Von Künstlerbüchern kann man immer dann sprechen, wenn der Buchraum ausdrücklich in die literarische Konzeption mit einbezogen wird. Wenn also das Buch nicht nur als Speichermedium genutzt wird, das auch durch andere Medien ersetzt werden kann, sondern als Objekt zum Bestandteil der literarischen Komposition wird. Die Abgrenzung zu rein literarischen und buchbewussten Kompositionsprinzipien macht wenig Sinn. Es geht eigentlich eins ins andere über. Und viele Buchkünstlerinnen arbeiten zugleich auch als experimentelle Schriftsteller. Sie verschmelzen literarische Gestaltungsverfahren, zum Beispiel die Verwendung von Bildmaterial, von Schrifttypen und Größen oder die nichtlineare Anordnung von Text mit buchgestalterischen Arbeitsweisen. Dazu ein paar Beispiele. Der Roman Extremely Loud and Incredibly Close von Jonathan Safran Foer. Einige von Ihnen kennen ihn vielleicht, er ist 2005 erschienen und dann erst ein paar Jahre später ins Deutsche übersetzt. wurde auch verfilmt. Auf Deutsch heißt er Extrem laut und unglaublich nah. Das ist eine sehr packende Geschichte eines kleinen Jungen, 9-jährigen Jungen, der nach den Anschlägen des 11. September seinen Vater sucht und sich auf eine Spurensuche begibt. Und diese Geschichte spielt auf verschiedenen Zeitebenen. Und das wird immer genutzt und in dem Text auch typografisch. Also man sieht dann mit verschiedener Schriftgröße, mit verschiedenen Schriftarten und teilweise auch mit so handschriftlich, also imitierten handschriftlichen Schriftsorten wird auf der Seite dann experimentiert. Es gibt auch Seiten, die ganz konventionell angeordnet sind, aber eben auch immer wieder eingelagerte Seiten, die so arbeiten. Ein interessanter Roman eines amerikanischen Autors, Mark Danielewski, House of Leaves, kennen vielleicht auch manche von Ihnen, auch schon 2000 erschienen, aber erst 2007 übersetzt, das Haus. Mark Danielewski ist eigentlich ein experimenteller Kultautor in den Staaten und arbeitet auch gestalterisch sehr experimentell. Also es gibt verschiedene Erzählstimmen in diesem Buch und denen sind jeweils verschiedene Schrifttypen zugeordnet. Und es gibt einen unglaublich ausführlichen Fußnotenapparat, Anmerkungen am Seitenapparat. Und damit wird das Seitenlayout eigentlich vollkommen gesprengt. Manchmal gibt es auch nur wegen der konkreten Poesie ein einzelnes Wort pro Seite oder so zerfleddernde Textfelder, Textströme. Und das hat aber eben nicht nur eine optische Faszination, sondern hängt unmittelbar mit dem Erzählstoff auch zusammen. Denn es geht um ein Haus, das ist eben dieses House of Leaves, mit wuchernden Innenräumen. Das wächst ständig, man weiß aber nicht genau wohin und wie groß es wirklich ist. Und diese ständigen Verschiebungen und Erweiterungen werden von den Bewohnern erkundet, also praktisch richtig erforscht. Sie müssen ihr eigenes Haus bereisen, wie auf einer Expedition. Und zugleich wird die Labyrinthik, werden Raumdimensionen auch noch kulturgeschichtlich kommentiert in diesen ganzen Anmerkungen. Also eine sehr komplexe, sehr vielschichtige, man kann gar nicht von einer Handlung sprechen, verschiedene Handlungsebenen. Und genau diese Vielschichtigkeit findet man eben auch in der Gestaltung des Buches. Ja, noch ein weiteres Beispiel, das ist eins meiner Lieblingsbücher des letzten Jahres. Ein letztes Jahr eben auch erst erschienenes Buch einer Wiener Autorin und Künstlerin und Grafikerin, Brigitta Falkner. Und das ist jetzt eines der Bücher, die sich wirklich aller Gattungen entziehen. Es wurde als Graphic Novel bezeichnet. Es ist eigentlich eine Parasitenkunde. Es geht um das Parasitäre, Strategien der Wirtsfindung. Und es treffen in diesem Buch eben auch wieder alle möglichen verschiedenen Textsorten aufeinander. Naturwissenschaftlich abgesicherte Beschreibungen von parasitären Lebensformen in der Pflanzen- und Tierwelt. Dazu gibt es ganz viele unterschiedliche Zitate, Textblöcke von Insektenforschern, Immunologen, Botanikern und auch noch ein durchlaufendes, in Verszeilen organisiertes Langgedicht. Das beschreibt verschiedene Bewegungen von Eindringen, Verdauen, Verschlingen und Wuchern. Und diese verschiedenen Textsorten wuchern also auch buchstäblich über die Seiten hinaus. Und der Text lässt sich nicht aufhalten, lässt sich sozusagen nicht bändigen, weder formal, inhaltlich noch grafisch. Und damit natürlich bildet es eigentlich das ab, wovon das Buch auch handelt, eben das Parasitäre, das sich überall hineinfindet, hineinschraubt und dann neue Lebensformen hervorbringt. Man sieht auch diese ganz unterschiedlichen Entscheidungen für die Gestaltung der Seiten. Eben teilweise die Zitate in so kleinen Quadraten, aber darüber dann wieder Tierkörper. Dann gibt es diese Ornamentik teilweise. Also eigentlich ist das Buchding hier selber eine Art Wirtskörper, durchdrungen von der Schrift als Parasit, von Buchstabenreihen, die sich im Stoff der Gelehrsamkeit und der Fiktion einnisten. Und immer wieder neue, unwahrscheinliche und sehr, auch finde ich jedenfalls, sehr schöne Ornamente der Gefräßigkeit hervorbringen. Ja, diese künstlerischen Aktivitäten mit dem Buch als Material für künstlerische Projekte könnte man noch fortsetzen. Es gab in Hamburg 2017 eine große Ausstellung dazu, Art and Alphabet, wo ganz unterschiedliche künstlerische Ansätze gezeigt wurden, mit Schrift, Buch, Papier umzugehen und daraus neue oder andere eigene künstlerische Sprachen zu entwickeln. Ja, ich sage also dem Buch eine große Zukunft voraus. Und zwar nicht als Medienträger. Da bin ich eigentlich inzwischen eher der Ansicht, dass die Möglichkeiten der neuen Medien das Buch ablösen werden und dass wir uns jetzt in einer Übergangsphase befinden. Die wird noch vielleicht ein Weilchen dauern, ein paar Jahrzehnte, und werden uns aber nach und nach in der Hinsicht, glaube ich, vom Buch verabschieden. Aber auch wenn das Buch in diesen Bildungskontexten vielleicht allmählich redundant werden wird, wird es sicherlich noch länger, das wäre meine gewagte Prognose, als Sammlerobjekt, als Lebensarchiv und auch als ästhetischer Buchraum fortbestehen. Es wird uns noch eine ganze Weile locken, faszinieren und zu immer neuen Formen der ästhetischen Aneignung hinreißen. Ja, vielen Dank erstmal.
Das Buchding, eine aussterbende Spezies, aber vielleicht noch umworben als Sammelobjekt. Die Schriftstellerin und Wissenschaftlerin Annette Pehnt von der Uni Hildesheim war heute zu Gast bei uns im Hörsaal. Der Vortrag am 5. Februar 2019 war Teil einer öffentlichen Ringvorlesung des Instituts für Medien, Theater und populäre Kultur.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.